Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie wiederum erneut begrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich hatte in der letzten Predigt über die Begierde gesprochen und das 10. Gebot, das uns sagt, dass wir nicht begehren sollen. Und es ging um Begierde nach allem, was der Nächste hat. Es ging um die Begierde nach dem Haus des Nächsten, der Frau des Nächsten, Arbeitnehmern des Nächsten, Acker und so weiter und so fort. Und wir hatten einige Stellen gelesen, die uns sagen, dass Begierde und Lust eigentlich das Gleiche beinhalten und beschreiben und dass man eben keine Lust daran haben darf, anderen Schaden zu tun, was bedeutet, man soll ihnen nichts wegnehmen, was sie haben. Und wir hatten uns auch sehr mit Ehebruch und Unzucht beschäftigt. Und wir hatten auch gesehen, dass wir alle einmal in den weltlichen, schrecklichen, gottesfeindlichen Begierden dieser Welt gelebt haben. Und dass wir uns davon abwenden müssen. Wir hatten den Prozess gesehen, der damit beginnt, dass man Begierde oder Lust nach Verbotenem, nach Bösem, nach Falschem in seinem Herzen hat. Und wenn man dieser Begierde nachgibt, egal was es sein mag, dass es dann letztendlich zur Tat führen wird. Deswegen heißt es, man soll noch nicht einmal mit seinem Herzen eine Frau begehren, um mit ihr Ehebruch zu betreiben, denn wenn dann die Gelegenheit sich ergibt, dann wird man es auch tun. Und es geht natürlich auch für viele andere Dinge. Aber wir hatten auch gesehen, dass man sogar etwas Richtiges vielleicht begehren kann, in Anführungszeichen, aber es mit falscher Motivation heraus tut. Und dann ist es auch verkehrt. Jakobus sagte ja, ihr erhaltet nicht, um was ihr bittet, weil ihr es mit euren Lüsten vergeuden wollt. Da kriegt ihr das auch nicht, denn ihr würdet es falsch anwenden. Aber wie ich bereits schon erwähnt hatte in der letzten Predigt, gibt es eben auch eine andere Form von Begierde. Und deswegen hatte die Predigt damals schon geheißen, du sollst nicht begehren, aber das Wort nicht war in Klammern. Und heute heißt es auch wiederum so, du sollst nicht begehren, aber heute ist der zweite Teil dieser Serie derjenige, auf den ich eingehen möchte, nämlich nehmen wir das nicht heraus. Du sollst begehren. Ja, ist das wirklich wahr? Kann man das so sehen? Und ich hatte betont in der letzten Predigt, um es noch kurz nochmal zu erwähnen, dass im Hebräischen zum Beispiel für das Wort für Begehren oder Begierde das Wort Chamat benutzt wurde und auch das Wort Tava. Und im Neuen Testament wurden die Worte Epitomeo und auch Epitomia benutzt, also das Verb und das Substantiv. Und wie wir jetzt sehen werden, werden diese Worte auch im Alten sowie im Neuen Testament benutzt, in positiver Weise. Und man muss begreifen, was damit zum Ausdruck gebracht werden soll. Und dass man in der Tat eine positive Begierde haben muss, um ins Reich Gottes zu gelangen, um ewiges Leben zu erhalten. Ja, das mag überraschend sein für viele, die sich vielleicht so diese Gedanken noch gar nicht gemacht haben. Aber schauen wir uns einmal jetzt Psalm 68 an und in Vers 17. Psalm 68 und Vers 17. Hat Gott Begierde? Hat Gott Lust? Psalm 68, Vers 17. Was seht ihr Scheel, ihr Berge, ihr Gipfel, auf den Berg, wo es Gott gefällt, zu wohnen? Ja, dort wird der Herr immer da wohnen. Es geht hier um den Berg Zion. Es geht darum, dass wenn Jesus Christus zurückkommt, dann wird er auf dem Thron Davids in Jerusalem sitzen. Man muss wissen, wo der Thron Davids heute ist und dass er in Jerusalem sein wird. In einer Predigt, die ich für das Laubhüttenfest vorbereitet habe dieses Jahr, werde ich auch auf diese Frage näher eingehen. Aber worum es mir heute geht, ist, dass diese Übersetzung hier in der revidierten Lutherbibel 1984, auf die ich vornehmlich hier zu sprechen kommen werde, Ihnen in keinster Weise sagen würde, dass es um Begierde geht. Das hat man nämlich so ein bisschen verschleiert in der Übersetzung. Und mir ist aufgefallen, dass in vielen der Stellen, die wir heute lesen werden, in den deutschen Übersetzungen das nicht so richtig und schön dargestellt wird. Vielleicht, weil den Übersetzern nicht klar war, was eigentlich jetzt im Urtext geschrieben steht und die wollten das so ein bisschen verschönern. Aber damit haben sie natürlich einen sehr schlechten Dienst sich erwiesen. Und einige der Stellen sind so falsch übersetzt, dass man sich sagen muss, ja, war das wirklich nur irrtümlich oder bestand da irgendwo eine Absicht sogar? Aber hier im Psalm 68 und Vers 17, da schreibt die Lutherbibel 1912, weitaus richtiger. Wir hatten ja gelesen, Vers 17, wo es Gott gefällt zu wohnen. Da heißt es dort, wo Gott Lust hat zu wohnen. Und die Elberfelder biblisch sagt hier, wo Gott seinen Wohnsitz begehrt hat. Begierde wird angesprochen, Lust wird angesprochen. Das hebräische Wort ist in der Tat das Wort Chamat. Dasselbe Wort, was wir in der letzten Predigt behandelt haben, als das Wort für die falsche Begierde. Es kann aber eben auch für richtige Begierde, für richtige Lust angewendet werden. Gott hat die Begierde, auf richtige Weise dort zu wohnen. Er hat das Verlangen, er hat den ernsten Wunsch, diese Lust, dort zu wohnen. Und wenn er diese Lust hat, dort zu wohnen, sollten wir auch diese Lust haben, zu sehen, dass Jesus Christus zurückkommt, dass er bald zurückkommt, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten, sodass er auf dem Thron Davids in Jerusalem sitzen kann. Die Welt von dem Thron Davids aus in Jerusalem regieren kann. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Psalm 19. Lesen wir Psalm 19 und lesen wir Vers 11. Psalm 19 und Vers 11. Es geht hier um die Furcht des Herrn, Vers 10, und die Rechte des Herrn. Und dann heißt es hier, Vers 11, sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honig sein. Wiederum, total verschleiert und unklar hier übersetzt. Die Schlachterbibel übersetzt es wie folgt, Vers 10. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Vers 11. Sie sind begehrenswerter als Gold. Und das Wort hier in der Tat ist Chamat für begehrenswert oder begehrenswerter. Also die Bestimmungen des Herrn sind begehrenswert. Sie müssen die Begierde haben für die Bestimmungen Gottes. Und zwar mehr noch als ihre, in Anführungszeichen, jetzt Begierde für Gold. Ihr Verlangen nach Gold. Nein, das ist weitaus begehrenswerter. Haben Sie diese Begierde, haben Sie diese Lust für Gottes Wort? Oder gehören Sie zu denen, wie wir das in der letzten Predigt gehört haben, die diese Begierde nach dem Reichtum haben und nach allem anderen und dadurch wird das Wort Gottes erstickt in ihrem Leben. Es geht hier in der Tat um die wahre, richtige, gute Begierde. Schauen wir uns Sprüche 21 und Vers 20 an. Sprüche 21 und Vers 20, wo wir lesen. Im Hause des Weisen ist ein kostbarer Schatz an Öl, aber ein Tor vergeudet ihn. Auch hier wiederum, Sie würden, wenn Sie das jetzt hier so lesen, in keinster Weise daran denken, dass es hier um Begierde gehen könnte. Aber die Elberfelder Bibel übersetzt richtig, ein begehrenswerter Schatz und Öl ist an der Wohnstätte des Weisen. Ein törichter Mensch aber verschlingt oder vergeudet es. Und das Wort für ein begehrenswerter Schatz ist in der Tat wiederum das Wort Chamat. So, was hier gesagt wird, ist, dass das, was der Weise hat an und in seiner Wohnstätte, begehrenswert ist. Und das kann sich um Physisches gehen und drehen, aber er hat es auf die richtige Weise, in Anführungszeichen, begehrt. Auf die richtige Weise. Und er bewahrt es. Aber der Törichte, der vergeudet es, der verschlingt es, der denkt gar nicht daran, dass er auch sparen sollte. Es wird schon in der Bibel gesagt, dass man zurücklegen soll, wenn man kann, für sogar Kinder und Kindeskinder. Aber auch hier wiederum, es ist ein richtiges Begehren, was hier angesprochen wird, auf richtige Weise, nicht auf falsche Weise, aber auf richtige Weise. Und so lesen wir in Jesaja Kapitel 26 und Vers 8. Jesaja 26 und Vers 8. Wir warten auf dich, Herr, auch auf dem Wege deiner Gerichte, des Herzens Begehren steht nach deinem Namen und deinem Lobpreis. Nun, hier wird für das Wort Begehren das andere hebräische Wort benutzt, Tava, von dem wir auch in der letzten Predigt gehört haben. Da hatten wir Stellen gelesen, wo das Wort Tava sich auf falsches Begehren konzentrierte. Hier geht es um richtiges Begehren. Aber das gleiche Wort wird benutzt. Es geht hier um das Begehren des Herzens nach dem Namen. Mit anderen Worten, nach alledem, was Gott ausmacht. Haben wir diese Begierde für Gott, für seinen Weg, für alles das, was Gott identifiziert? Ist das in unserem Herzen? Oder ist die falsche Begierde nach Falschem in unserem Herzen? Ich möchte hier einige Stellen vorlesen, wo das Wort Tava gebraucht wird, aber wo es um richtige Begierde geht. Denn das ist das, was wir begehren sollen. Du sollst begehren. Schauen wir uns an, was wir begehren sollen. Psalm 10 und Vers 17. Psalm 10 und Vers 17. Wo es heißt, das Verlangen der Elenden hörst du, Herr. Du machst ihr Herz gewiss, dein Ohr merkt darauf, dass du Recht schaffst den Weisen und Armen, dass der Mensch nicht mehr trotze auf Erden. Also das Verlangen der Elenden hörst du. Man kann auch übersetzen, das Verlangen der Demütigen oder wie die Elberfelder Bibel sagt, der Sanftmütigen hörst du. Also es sind Menschen, die demütig sind, die sanftmütig sind, die ihre elendigliche Situation anerkennen, die sich an Gott wenden um Hilfe, sodass auch ihnen geholfen wird. Aber wo das Wort Verlangen hier gebraucht wird, ist das Wort Tava, also die Begierde oder die Lust. Aber es ist die Begierde und die Lust nach Gottes Eingreifen in gerechter Weise. Das ist das, was wir haben müssen. Wir haben die Lust zu haben, die Begierde zu haben, dass Gott für uns eintritt, sodass wir uns nicht selbst helfen müssen, denn wenn wir das tun, dann wird es meistens schief laufen. So dann Psalm 21 und Vers 2. Es heißt hier, du erfüllst ihm, hoffentlich ihnen und mir, seines Herzens Wunsch und verweigerst nicht, was sein Herz bittet. Auch hier wiederum, die Menge Bibel übersetzt, seines Herzens Verlangen. Was man begehrt, was man verlangt, was man sich wünscht, alles das wird durch dieses Wort Tava, was hier wiederum gebraucht wird, ausgedrückt. Eine weitere Stelle in Sprüche Kapitel 11. Sprüche Kapitel 11 und Vers 23. Sprüche 11 und Vers 23. Der gerechten Wunsch führt zu lauter Gutem, aber der gottlosen Hoffen führt zum Tage des Zorns. Wir hatten ja von Gottes Zorn letztlich gesprochen. In anderen Worten, die Gottlosen, die leben nicht auf richtige Weise. Und die meinen gleichwohl, die hoffen gleichwohl, dass es ihnen gut gehen wird, auch wenn sie in Sünde leben. Und Gott sagt, nein, nein, eure Hoffnung, die wird sich am Tage des Zorns manifestieren, aber in falscher Weise. Aber hier geht es um den Wunsch der Gerechten. Der führt zu lautem Gutem. Nun, auch hier wiederum, der Wunsch ist hier das Wort Tava. Die Idee ist, was die Gerechten begehren. Was die Gerechten begehren, das führt zu lauter Gutem, weil sie eben die richtige Begierde haben. Die begehren nicht etwas, was falsch ist. Es ist die richtige Begierde. Und so lesen wir auch in Sprüche Kapitel 19 und Vers 22. Sprüche 19 und in Vers 22. Ein gütiger Mensch ist der Liebe wert. Und ein Armer ist besser als ein Lügner. Nun, wir hatten ja von dem Lügner, Satan im Teufel gesprochen, dem Vater der Lüge. Also es ist besser, dass man nicht so viel hat, aber ein gerechter, ein wahrheitsliebender Mensch ist, als ein Lügner, der sich vielleicht durch seine Lügenreichtum beschafft hat. Aber es heißt hier, ein gütiger Mensch ist der Liebe wert. Ein gütiger Mensch ist der Liebe wert. Die Elberfelder Bibel schreibt, Gewinn für den Menschen ist seine Mildtätigkeit. Also wenn man gütig ist, wenn man mildtätig ist, dann ist das ein Gewinn für den Menschen. Aber sie hat die folgende Anmerkung. Das Begehrenswerte am Menschen Oder etwas Begehrenswertes für den Menschen ist Mildtätigkeit oder Güte. So, die Frage gestellt. Begehren Sie Mildtätigkeit in Ihrem Leben? Begehren Sie, dass Sie ein Mensch sind, der gütig ist, der mildtätig ist? Man könnte es so übersetzen und sagen, du sollst Mildtätigkeit in deinem Leben begehren. Das ist etwas, was wir an Begierde haben sollten, diese wahre, richtige, in Gottes Augen gerechte, göttliche Begierde. Ganz allgemein noch hier einige Punkte, um deutlich zu machen, woran wir Lust haben sollten oder für was wir Begierde haben sollten. Und ich sage das jetzt ganz bewusst so. Lust und Begierde haben wir zu haben. Aber es muss die richtige Lust sein, die richtige Begierde. Zunächst einmal ganz deutlich gesagt, es muss die Begierde sein oder die Lust am Herrn, an Gott. Malachi Kapitel 3 und Vers 1. Nun, diese Stelle hier, die wäre eigentlich sogar Anlass für eine ganze Predigt. Aber ich möchte natürlich heute mehr behandeln als nur diese Stelle, aber ich möchte einiges dazu sagen. Aber hier in Malachi, Kapitel 3, Vers 1 heißt es. Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Das war Johannes der Täufer. Johannes der Täufer kam, um den Weg für den Herrn vorzubereiten. Aber dann heißt es jetzt weiter, und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Nun, diese Prophezeiung hier, es war ja im Alten Testament eine Prophezeiung für Geschehnisse, die noch kommen werden, ist natürlich absolut sicher dualistischer Natur. Damit meine ich Folgendes. Der Bote, den Gott gesandt hatte, war Johannes der Täufer, um dem Herrn ein Volk vorzubereiten, das aufnahmefähig war. Nun, die meisten Menschen damals haben Christus in keinster Weise gefolgt, aber einige eben doch. Der Engel des Bundes, den ihr begehrt, heißt es hier, der wird kommen. Er kam damals als Mensch. Es war Jesus Christus. Er wird erneut kommen, aber diesmal nicht mehr als Mensch, sondern er wird kommen als Gottwesen, als verherrlichtes Gottwesen, der Herr aller Herren, der König aller Könige. Denn es heißt hier im nächsten Vers, in Vers 2, wer wird den Tag seines Kommens ertragen können und wer wird bestehen, wenn er erscheint, denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Es geht hier um das zweite Kommen. Was bedeutet, dass es eben auch eine Botschaft geben muss vor dem zweiten Kommen Jesu Christi, die auf das zweite Kommen Jesu Christi hinweist. Und diese Botschaft muss heute von Gottes Kirche verkündigt werden. Gottes Kirche hat heute den Auftrag, das zu tun, was Johannes der Täufer damals zu tun hatte. Nämlich die Menschheit vorzubereiten auf die Wiederkunft Jesu Christi, das Evangelium vom Reich Gottes allen Völkern zu einem Zeugnis zu verkündigen und dann wird das Ende kommen. Wir sollen den Engel des Bundes, Jesus Christus, begehren. Wir sollen die Begierde haben, dass er bald kommt. Wir sollen beten zum Vater, dein Reich komme und das bedeutet natürlich auch, er muss seinen Sohn Jesus Christus schicken, damit sein Reich auf Erden errichtet werden kann. Aber einige nehmen das jetzt falsch auf, indem sie sich hier auf den Engel des Bundes konzentrieren und sagen, ja, mit anderen Worten war Christus ein Engel. Und Christus ist ein Engel. Einige sagen, der Erzengel Michael. Nein, das Wort für Engel im Hebräischen kann sowohl einen menschlichen Boten beschreiben, es kann einen Boten beschreiben, der in der Tat ein Engel ist, es kann aber auch einen Boten beschreiben des Vaters, der eben selbst auch Gott ist. Im Anfang war das Wort, Logos, der Sprecher, Jesus Christus, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, Jesus Christus, und er wurde zu einem Menschen, Johannes 1 und Vers 14. Und hier bezieht sich das Wort Engel nicht auf einen buchstäblichen Engel, es bezieht sich auch nicht auf einen Menschen, es bezieht sich auf das zweite Gottwesen innerhalb der Gottfamilie, Jesus Christus. Jesus Christus war der Bote des neuen Bundes. Er war auch der Bote des alten Bundes, aber hier geht es um den neuen Bund. Und wir begehren Jesus Christus, das Gottwesen Jesus Christus, der damals ein Gottwesen war, zu einem Menschen wurde, dann bei seiner Auferstehung wieder zu einem Gottwesen wurde und der als Gottwesen kommen wird. Er ist heute unser Hohepriester, der im Himmel für uns eintritt. Er ist der Sohn Gottes, er ist Gott. Viele Stellen zeigen uns dies, dass er Gott ist. Unsere Broschüre über Jesus Christus macht das sehr deutlich. Diejenigen, ich will es ganz deutlich sagen, die behaupten, dass Jesus Christus nicht ein Gottwesen ist oder war, oder dass er erschaffen worden sein soll, zu irgendeinem Zeitpunkt, oder dass er lediglich so die Personifikation von irgendwelchen Gedanken war, die Gott der Vater in den Menschen Jesus Christus gab, alle die verstehen nicht die Bibel. Sie verstehen nicht, wer Jesus Christus ist. Und sie müssen verstehen, wer Jesus Christus ist, wer er war, was er heute tut, was er tun wird. Denn nur alleine in dem Namen des wahren Jesus Christus können sie das Heil überhaupt erlangen. Wenn sie falsche Vorstellungen haben über das, wer Christus war oder ist, können sie das Heil nicht erlangen. So wichtig ist dies. Sie müssen den wahren Jesus Christus begehren. Sie müssen das Verständnis begehren, dass sie auch wirklich begreifen, wer oder was Jesus Christus war, was er damals wurde, als er ein Mensch wurde, und was er heute ist und was er sein wird und für alle Ewigkeit sein wird. Begehren wir diesen wahren Jesus Christus, dass er jetzt zu uns kommt, auch jetzt heute bereits schon, in unser Leben und uns Anweisungen gibt, wie wir zu leben haben. Ich meine das jetzt nicht irgendwo so, dass Sie auf einmal jetzt eine Vision haben, dass Christus da in einer Vision erscheint. In den meisten Fällen sind das alles entweder Halluzinationen oder Sie machen sich da was vor oder Sie hören auf Einflüsterungen von Satan, dem Teufel. Nein, es geht darum, dass Jesus Christus Sie zieht, dass Gott der Vater Sie zieht, dass er Sie zu der Erkenntnis bringt, was man begreifen muss, damit man ein wahres Leben führen kann. Psalm 37. Schauen wir uns Psalm 37 an und Vers 4. Psalm 37 und Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Habe deine Lust am Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz wünscht, was dein Herz begehrt. Aber wie hat man seine Lust am Herrn? Wie zeigt man das? Zum Beispiel Jesaja 58. Nun lesen wir die Verse 13 und 14. Jesaja 58 und Vers 13. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst, an meinem heiligen Tage und den Sabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt, und wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst, nicht deine Geschäfte treibst, kein leeres Geschwätz redest, man antwortet, man hält den Sabbat heilig. Was man tut, steht in Verbindung zu der Heiligkeit des Sabbats. Das bedeutet, man geht nicht am Sabbat auf einen Fußballplatz oder spielt aktiv da an Sportereignissen mit oder macht andere Dinge, die mit dem Sabbat nichts zu tun haben. Die Heiligkeit des Sabbats in keinster Weise manifestieren. Man arbeitet am Sabbat nicht seine gewöhnliche Arbeit. Man geht nicht zur Arbeit, um da jetzt Geld zu verdienen. Oder man geht nicht zur Hochschule oder zum Gymnasium oder zur Universität oder zur Schule oder tut sonstige Dinge, die mit dem Sabbat nichts zu tun haben. Aber wenn man ihn auf richtige Weise hält, dann wirst du deine Lust haben am Herrn. Schauen Sie, wir sollen Lust haben am Herrn. Wie hat man Lust am Herrn? Dadurch, dass man seine Gebote hält und ganz besonders den Sabbat, das Testgebot, das vierte Gebot, das uns anweist, diesen Sabbat heilig zu halten, den Gott heilig gemacht hat. Und Gott blickt auf sie und schaut sie an und sagt sich, okay, ist diese Person wirklich jetzt willens, dieses Testgebot, denn für viele ist es ein Testgebot, zu halten oder nicht? Wenn du das tust, dann wirst du deine Lust haben am Herrn. Und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen und will dich speisen mit dem Erbe seines Vaters Jakob, denn des Herrn Mund hat es geredet. Also man kann dadurch seine Lust am Herrn zeigen, seine Begierde für den Herrn zeigen, dass man Lust hat an seinen Geboten, dass man begehrt, die Gebote Gottes zu halten. Und das ist genau das, was die Bibel uns sagt. Man hat die Lust am Gesetz und die Begierde für das Wort des Herrn. Nun, das hat man keineswegs dann, wenn man meint, Christus sei gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Ich spreche hier von dem geistlichen Gesetz der 10 Gebote. Eines von denen sagt uns ja, du sollst nicht begehren, das falsche Begehren. Oder auf falsche Weise etwas begehren. Ich spreche nicht von irgendwelchen Ritualgesetzen, die natürlich vorübergehender Natur waren. Ich spreche nicht von der Beschneidung. Ich spreche nicht von Waschungen, von ritualen Gesetzen, weil man irgendwie etwas Falsches angefasst hatte, da war man unrein bis zum Abend, dann hat man sich gewaschen, dann war man wieder rein. Alles dies bespreche ich jetzt nicht an, aber es geht mir um die geistlichen Gesetze der 10 Gebote und der Rechtsvorschriften und der Satzungen, die 10 Gebote näher beschreiben. Die sind nach wie vor gültig, die sind für den Menschen gemacht, wie der Sabbat für den Menschen gemacht wurde. Und Christus ist der Herr über den Sabbat und sagt uns, wie man den Sabbat hält. Und er sagt uns auch, wie man die anderen Gebote hält. Und er sagt uns, wenn Sie zum Beispiel eine Frau ansehen, ihrer zu begehren, haben Sie bereits schon das Gebot des Ehebruchs übertreten in Ihrem Herzen. Das ist das, was Christus uns sagt. Er kam, um das Gesetz groß und heilig zu machen, nicht es abzuschaffen. Er kam, um uns den Sinngehalt des Gesetzes deutlicher zu machen, den man vorher nicht so verstanden hatte, wenn man sich lediglich auf den Buchstaben bezog und nicht auf den Geist des Gesetzes. Haben Sie diese Lust am Gesetz? An dem wahren Gesetz Gottes, diesem zeitlosen Gesetz, das existieren wird, solange wie es Menschen gibt. Psalm 1 und Vers 2. Psalm 1 und Vers 2. Fangen wir mit Vers 1 an, um wiederum den Zusammenhang zu sehen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo der Spötter sitzt oder die Spötter sitzen. Wir hatten ja über die Spötter gesprochen, die in ihrem Spott, um ihren Begierden nachgehen zu können, behaupten, ja, also Christus kommt noch lange nicht oder vielleicht überhaupt nie. Nein, wohl dem, der das nicht tut, der da keinerlei Anteil hat an solchen Dingen, sondern, Vers 2, der hat Lust am Gesetz des Herrn und er sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der denkt sich, überlegt sich, meditiert darüber. Okay, wie in dieser Situation jetzt, wie wende ich das Gesetz Gottes an? Da wird mir jetzt gesagt, okay, du musst aber mal hin und wieder am Sabbat arbeiten. Okay, wie sieht das jetzt aus? Sagt mir Gott, dass ich das tun kann? Nun, wenn es eine Notlage ist, wenn der Ochse in den Brunnen gefallen ist, dann ja, aber nicht, sie schmeißen den Ochsen am Freitag in den Brunnen rein, um ihn am Sabbat dann wieder rauszuholen. Nein, wenn sie von vornherein wissen, sie sagen ihrem Chef, ich kann am Sabbat nicht arbeiten. Okay, jetzt kommt der Chef zu ihnen, ja, arbeiten Sie mal. Ja, warum, weshalb? Oh, weil wir wollen halt diese Produktion ein bisschen steigern. Nein, das ist keine Notlage. Das ist keineswegs eine Notlage. Das können Sie keineswegs tun. Da denken Sie darüber nach, vorher schon, um sich darüber im Klaren zu sein. Das Laubhüttenfest, wenn Sie begreifen, worum es bei dem Laubhüttenfest geht, das halten Sie für die gesamte Zeitspanne von 7 Tagen und dann kommt noch der 8. Tag hinzu, der letzte große Tag. Und ich denke, oh ja, ich halte ihn mal so hin und wieder so ein paar Tage lang und dann fahre ich nach Hause und dann mache ich so meine eigene Sache und dann komme ich wieder her, vielleicht zu Ende des Laubhüttenfestes. Römer Kapitel 7. Römer Kapitel 7. Oh, meine Frau, die bringt mir eigentlich nicht mehr das, was sie mir hätte bringen sollen. So vor vielen Jahren hat sie das noch getan, aber sie ist ja älter geworden. Jetzt kann ich mich vielleicht nach etwas anderem mal umschauen. Und die Nachbarsfrau, nun, die ist ja ohnehin sehr unglücklich mit ihrem Mann. Denken Sie so? Oder denken Sie auf diese Weise? Moment mal, nein, Gott sagte in keinem Falle. Überhaupt gibt das da keine Rechtfertigung dafür. Ich soll meiner Frau treu bleiben. Der Frau, der ich in meiner Jugend das Versprechen gegeben habe, ich werde dich lieben, bis dass der Tod uns scheidet. Und ich werde hier keinerlei anderen Gedanken haben bezüglich anderen Frauen, die vielleicht jünger aussehen mögen, schöner aussehen mögen, habe auf einmal jetzt Verlangen nach ihrer Schönheit, sodass ich mit denen da meine Dinge betreiben kann. Meditieren Sie über diese Dinge nach. Oder macht das Ihnen da gar keinerlei großartige Sorgen, wie Sie das Gesetz halten sollten? Römer Kapitel 7, und Vers 22, denn ich habe Lust an Gottes Gesetz, sagt Paulus, nach dem inwendigen Menschen. Ich habe Lust daran. Nun gut, er hat gesündigt hier. Er hat gesagt, da ist ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, dieses verderbliche Gesetz, das ich eben ablegen muss, das Gesetz der Sünde. Es ist dieser Kampf, der stattfindet zwischen dem der Begierde, der Lust an Gottes Gesetz und meinem inwendigen oder vielmehr äußeren Menschen sozusagen, der mich immer wieder zur Sünde verführt. Dieser Kampf muss stattfinden, selbstverständlich. Denn hin und wieder werden wir sündigen, auch wenn wir wahre Christen sind, vielleicht schon seit langen Jahren und vielen Jahren wahre Christen sind. Wir werden nach wie vor mit der Sünde zu kämpfen haben. Wir sollen aber auf dem Weg der Vervollkommnung immer besser heran und voranschreiten. Aber wir müssen diese Lust haben am Innen des inwendigen Menschen am Gesetz Gottes. Haben wir die? 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 2. Ach ja, am Sabbat, da kann ich ruhig mit meinen Buddies, mit meinen Freunden da mal in eine Kneipe ziehen und da so mir einen ansaufen, ist ja egal. Ich habe ja dann Gemeinschaft mit meinen Freunden. Na, zunächst einmal sollten Sie vielleicht mit denen gar keine große Gemeinschaft haben, wenn das so in Saufgelagen endet. Aber das ist nicht der Sabbat. Das ist nicht die Heiligkeit des Sabbats. Da denken Sie vorher drüber nach, bevor Sie solche Entscheidungen treffen. Jemand will sich mit Ihnen treffen, der vielleicht in sexueller Hinsicht nicht unbedingt der Umgang ist, der es sein sollte. Nein, halten sich davon ferne, weil sie wissen, okay, der wird mich höchstwahrscheinlich dann verführen wollen, das Gleiche zu tun, wie er oder sie. 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 2. Seid ihr begierig, sind sie begierig? Ihr seid begierig, sagt Petrus, nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Es geht hier um die lautere Milch, diese unverfälschte Milch des Wortes Gottes. Sind wir danach begierig? Es heißt hier, die ihr doch geschmeckt habt, Vers 3, dass der Herr freundlich ist, der Herr Jesus Christus. Haben wir diesen Wunsch, dieses Verlangen, diese Begierde, diese Lust an Gottes Wort, damit wir an der Wahrheit zunehmen können, immer mehr und mehr voranschreiten können im Hinblick auf die Vervollkommnung unseres Lebens, damit wir Christus immer ähnlicher werden können. Diese unverfälschte Milch, wie die neugeborenen Kindlein diese Lust haben an der Milch der Mutter. Die können gar nicht warten, in den meisten Fällen davon mehr und mehr zu bekommen. Schauen Sie sich dieses Beispiel einmal an. Wir haben jetzt hier einen Enkelsohn und an sich den dritten bereits. Der ist jetzt so 6 Monate alt. Nun gut, der hat schon immer noch so diese Lust nach der Muttermilch, selbstverständlich. Aber man denkt auch dann vielleicht in diesem Augenblick an eine solche Stelle. Ja, habe ich die gleiche Lust am Gesetz Gottes wie das Kindlein an der Muttermilch, die Lust hat? Apostelgeschichte 13. Apostelgeschichte 13 und Vers 7. Es geht hier um einen verständigen Mann, der war bei dem Statthalter Sergius Paulus. Dieser rief Barnabas und Saulus zu sich und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Schauen Sie, der hatte Lust am Gesetz, der wollte mehr und mehr über das Gesetz verstehen. Er begehrte von Paulus und Barnabas das Gesetz Gottes zu hören. Der verstand etwas, der verstand, dass er von sich aus das nicht unbedingt begreifen könnte. Er musste Lehrer haben, Lehrer, die auch dazu befähigt sind, einem das Wort Gottes zu verkünden. Und er begehrte jetzt die Gegenwart von Paulus und Barnabas, um das Wort Gottes besser begreifen zu können. So, haben wir Begierde? Haben wir Lust am Herrn, für den Herrn? Haben wir Lust am Gesetz? Haben wir Begierde für das Gesetz, für das Wort Gottes? Jetzt geht es um etwas mehr noch, denn schauen wir uns einmal an, woran Gott Lust hat. In Hosea Kapitel 6. Hosea Kapitel 6. Was Gott begehrt, woran er Begierde hat. Hosea Kapitel 6 und Vers 6. Denn ich habe Lust an der Liebe. Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Ich habe Lust an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Wir hatten über die wahre Liebe Gottes in der letzten Sendung ein wenig gesprochen. Es ist die Erfüllung des Gesetzes. Wenn wir aufgrund der Liebe Gottes in uns, durch uns, dem Nächsten nichts Böses zufügen. Die Gebote, du sollst nicht begehren, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten und so weiter und so fort. Du sollst nicht Ehe brechen. Die erfüllt man dadurch, dass man die Liebe Gottes in die Anwendung bringt. Denn die Liebe Gottes tut dem Nächsten nichts Böses. So hat also jetzt Gott Lust an dieser Liebe. Er hat Lust daran. Er hat die Begierde dafür zu sehen, sind wir willens, diese Liebe in unserem Leben anzuwenden? Oder sind wir laufend streitsüchtig? Sind wir laufend dabei, anderen das Leben schwer und sauer zu machen, Schaden zuzufügen, zu spotten, die Predigerschaft der Kirche Gottes zu unterminieren, Zweifel zu sehen? Ah, der weiß das nicht so recht, ich weiß das besser, hört mir mal zu, ich sag euch, wie das ist. Das ist nicht die Liebe Gottes, wenn sie der Motivation folgen. Lukas Kapitel 22. Lukas Kapitel 22 und lesen wir Vers 15. Lukas 22 und Vers 15. Christus sprach zu den Jüngern am Passahabend. Das war das letzte Passamahl, das er mit den Jüngern zu sich nahm. Das war kurz vor seiner Verhaftung und dann natürlich seiner Gerichtsverhandlung in Anführungszeichen, die eine total illegale Gerichtsverhandlung war. Es war nichts weiter als staatlich anerkannter Mord, der an Christus begangen wurde. Selbst die Juden haben ihre eigenen Gesetze total verletzt bei dieser sogenannten Gerichtsverhandlung. Und dann natürlich kurz zu seinem Tod, seiner Marterung und Kreuzigung. Da sagte er zu den Jüngern, als er die Symbole des Passa-Lammes und des Mahles in Brot und Wein verwandelte, ersetzte: Mich hat herzlich verlangt, dies Passa, wie es heißen sollte, mit euch zu essen, ehe ich leide. Mich hat herzlich verlangt. Das ist irgendwo nicht so richtig gut übersetzt hier. Die Elberfelder Übersetzung hat es weitaus besser. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, das Passa mit euch zu essen. In beiden Fällen werden die griechischen Worte benutzt, die wir in der letzten Predigt benutzt haben, um zu zeigen, was falsche Begierde ist. Aber hier werden die Worte benutzt, die Christus spricht, um die richtige Begierde zum Ausdruck zu bringen, nämlich die Worte Epitomia und Epitomeo, diese griechischen Worte. Man kann also auch übersetzen, mit Begierde habe ich begehrt, das Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Begehren wir, wenn wir getaufte Christen sind, auf richtige Weise getaufte Christen sind, auf richtige Weise dann auch letztlich die Handauflegung durch die wahren Prediger Gottes erfahren haben bei der Taufe, nachdem wir den Glauben hatten an Christi Opfer und natürlich auch an das Evangelium vom Reich Gottes, nachdem wir auf richtige Weise bereut haben, bereut getan zu haben, gedacht zu haben, gelebt zu haben, wie es falsch war, den falschen Weg abgelegt haben, den richtigen Weg begangen sind dann oder begonnen haben, ihn zu gehen. Begehren wir jedes Jahr, einmal im Jahr, das Passa zu nehmen? Oder ist das uns auch irgendwo so ein bisschen unerheblich? Ach ja, dann nehme ich es halt dieses Jahr mal nicht. Wenn das die Einstellung ist, dann wird es Zeit, die zu bereuen, denn auf die Weise werden sie nicht ins Reich Gottes kommen. Christus sagt dir, wenn ihr nicht am Passa teilnehmt, einmal im Jahr, nicht so oft, wie man will, einmal im Jahr. Und zwar geht es um diejenigen, die dann das Brot essen als Symbol für seinen Leib und den Wein trinken als Symbol für sein vergossenes Blut. Ihr sagt, wenn ihr das nicht tut, dann habt ihr keinen Anteil an mir. Und wenn wir keinen Anteil an Christus haben, dann werden wir auch nicht ins Reich Gottes eingehen. Es wird also Zeit, dass wir, wenn wir in eine solche Kategorie fallen sollten, auf die schnellste Weise bereuen. Und dann ist das nächste Jahr besser machen. Christus hatte die Begierde, das Passa mit den Jüngern zu nehmen. Es gibt noch eine weitere Begierde, eine positive Begierde, die in 1. Timotheus Kapitel 3 beschrieben wird. 1. Timotheus Kapitel 3. Und lesen wir einmal Vers 1. 1. Timotheus Kapitel 3 und Vers 1. Das ist gewisslich wahr. Wenn jemand ein Bischofsamt begehrt, mit anderen Worten, das ist ein Amt des Ältesten, eines Predigers. Jemand begehrt, dass er dieses Amt einnehmen kann. Und zwar auf richtige Weise. Und es ist eine richtige Begierde, ein richtiges Verlangen, ein richtiger Wunsch. Nicht, dass man es aus falschen Gründen heraus begehrt. Aber wenn jemand ein Bischofsamt begehrt, der begehrt eine hohe Aufgabe. Der begehrt eine hohe Aufgabe. Aber es ist keine falsche Begierde. Muss es nicht sein. Kann es zwar sein, muss es aber nicht. Und dann wird hier erklärt, weiter in Vers 2 und so fort, wie dann ein Prediger, Bischof ist eigentlich eine nicht unbedingt sehr günstige Übersetzung hier, es geht um Prediger, wie der beschaffen sein soll. Auch hier wiederum wird das Wort Epitomeo gebraucht. In diesem Falle ein positives Begehren. Wir hatten in der letzten Predigt gesehen, dass es eben auch ein negatives Begehren sein kann. Die Frage, die wir uns stellen müssen, wie begierig sind wir, das Richtige zu bewahren, anzuwenden, was wir als richtig erkannt haben, was uns von Gott geschenkt worden ist. Wie begierig sind wir? Wie viel Lust daran haben wir? Schauen Sie, Engel haben diese Begierde. Wussten Sie das? Begierde, mehr und mehr von Gottes Wort zu erfahren. 1. Petrus, und ich spreche jetzt von den wahren heiligen Engeln, nicht von den gefallenen Dämonen. 1. Petrus, Kapitel 1 und Vers 12. 1. Petrus 1 und Vers 12. Ihnen ist offenbart worden, den Propheten in alttestamentlichen Zeiten, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten, mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist. Wie ich eben sagte, man braucht Prediger Gottes, um das Wort Gottes richtig verstehen zu können, was auch die Engel begehren zu schauen, auf eine Weise, die uns Menschen nicht so erklärlich ist, sieht es so aus, dass Gott durch seine Kirche Wahrheiten verkündigt, die sogar die Engel noch nicht besessen haben, die die Engel durch die Verkündigung der Wahrheiten durch Gottes Kirche erkennen und erfahren. Und hier wird das klar gesagt. Engel begehren, auf richtige Weise haben sie diese Begierde, Dinge zu schauen, die uns heute offenbart werden. Haben wir die gleiche Begierde, diese Wahrheiten zu erfahren, zu erkennen und anzuwenden? Matthäus Kapitel 13 und Vers 17. Wir haben ein unglaubliches Privileg erhalten heute. Treten wir es mit Füßen? Oder erkennen wir die großartige Bedeutung dessen, was Gott uns heute anbietet? Matthäus 13 und Vers 17. Wahrlich, ich sage euch, sagt Christus hier seinen Jüngern, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Die begehrten zu sehen und zu hören, was uns heute offenbart ist. Denen war es damals nicht erlaubt. Es war denen damals nicht offenbart worden, was wir heute verstehen können. Wie viel mehr an der wahren und richtigen Begierde sollten wir dann haben für Gottes Wort und es bewahren und es nicht einfach irgendwo ignorieren und meinen, es hat ja doch keinerlei Bedeutung. Ich möchte Ihnen eine weitere Stelle jetzt vorlesen und Ihnen die Frage stellen, wie begierig sind wir für das Reich Gottes? Wie begierig sind wir für das Reich Gottes? Und alles, was mit dem Reich Gottes zusammenhängt. Hebräer Kapitel 11 gibt uns eine sehr interessante Aussage über alttestamentliche gerechte Menschen. Hebräer Kapitel 11. Und wir hatten bereits schon gelesen über Pilger und Fremdlinge, die wir heute sein sollten, die wir uns von den weltlichen Begierden fernhalten. Tun wir das. Schauen Sie, wenn wir das Laputtenfest in einigen Tagen oder Wochen einnehmen, es ist, oder einnehmen im Sinn, dass wir es eben halten werden, verstehen wir, warum eigentlich das Laputtenfest uns gegeben wurde. Dass es eine Symbolik ist für das Millennium, das kommen wird, wenn Jesus Christus hier auf Erden herrschen wird, vom Thron Davids aus in Jerusalem. Und dass Sie, wenn Sie das Potenzial erkannt haben, danach gelebt haben, getauft worden sind, den Heiligen Geist erlangt haben, dass Sie bei der Wiederkehr Jesu Christi zu einem Geistwesen verwandelt werden. Wenn Sie noch leben sollten, werden Sie sofort verwandelt werden von physisch zu einem Geistwesen. Wenn Sie gestorben sind, werden Sie auferweckt werden zu einem Geistwesen. Und dann werden Sie zusammen mit Jesus Christus im Reich Gottes herrschen über die Menschen, die dann natürlich noch leben werden. Denn es werden ja Menschen die Zeit der großen Trübsal und des Tages des Herrn überleben, wie wir lesen, und werden dann im Millennium, dem tausendjährigen Friedensreich hier auf Erden, sich auch weiter dann vermehren. Sie werden dann Kinder haben, Enkel und so weiter und so fort. Die haben ja tausend Jahre lang diese Zeit. Und wir nehmen an, wir wissen es nicht hundertprozentig, dass diese Menschen sogar die ganze Zeit hindurch leben werden. Es haben ja bereits schon in alttestamentlichen Zeiten Menschen bis zu tausend Jahre fast gelebt. Es kann auch sein, dass die dann sterben und dann auferweckt werden, wenn sie sich qualifiziert haben zu ewigem Leben. Aber wie auch immer, die Menschen werden sich dann in dieser Zeit vermehren. Aber wir, wenn wir zu Gottwesen geworden sind, und die meisten Menschen verstehen das auch heute nicht, dass wir zu Gottwesen werden sollen, nicht nur zu Wesen, die dann aus Geist bestehen, natürlich, aber wir werden Gottwesen sein. Gott, der Vater und Jesus Christus, die vergrößern ihre Familie, erweitern ihre Familie durch sie und durch mich, und sie wollen dies durch alle Menschen tun. Einige werden allerdings diese Chance, diese Möglichkeit ablehnen, aber die meisten Menschen werden hoffentlich, wenn sie ihre Gelegenheit erhalten, diese Gelegenheit dann auch wahrnehmen. Das kann dieses Leben sein, das kann auch die Zeit sein, sagen wir mal, wenn sie überleben sollten im Millennium oder aber im großen weißen Throngericht der zweiten Auferstehung. Alles dies werden wir während der Tage des kommenden Laubhüttenfestes behandeln. Die werden ja dann zu Gottwesen werden. Das ist der Punkt, auf den ich hier eingehen möchte, kurz. Die Familie Gottes, das ist, was das Reich Gottes ist. Diese Familie Gottes wird sich erweitern. Das war immer schon die Absicht Gottes, als er den Menschen schuf. Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und wir werden das Bild Jesu Christi haben. Wir werden seine Herrlichkeit erlangen. Wir werden sein, wie er ist. Wir werden Gott sein. Mitglieder der Gottfamilie unter Jesus Christus. Eine Hierarchie wird nach wie vor bestehen. Gott, der Vater, wird die oberste Instanz sein dieser Hierarchie. Unter ihm werden Jesus Christus sein, wird Jesus Christus sein. Und dann werden wir unter Christus sein. Aber wir werden mit Christus herrschen im Millennium über die Menschen dieser Erde und dann letztlich über die Menschen im großen weißen Throngericht und dann letztlich über alles. Das heißt, sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eine wunderbare Zukunft wird uns hier eröffnet und viel, viel mehr, auf das wir alles näher eingehen werden. Wie viel Begierde haben Sie für diese Zukunft? Oder ist Ihnen das alles mehr oder weniger gleichgültig? Hebräer 11 sagt uns allerdings, dass diese Begierde, die wir haben müssen für die Zukunft, im Zusammenhang steht mit den falschen Begierden, die wir heute ablegen müssen. Ich möchte einmal kurz diese Stellen hier vorlesen, Hebräer Kapitel 11. Fangen wir mit Vers 8 an. Da heißt es, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam. Schauen Sie, der Glaube alleine, wenn man den so nur theoretisch hat, wenn man sagt, ach, ich glaube an Christus, der ist nicht ausreichend. Zunächst einmal muss man in der Tat an Christus glauben. Denn Christus ist die einzige Instanz, die einzige Persönlichkeit, der einzige Name den Menschen gegeben, durch den wir heilig werden, durch den wir gerettet werden können, durch den wir das Heil erlangen können. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel. Mit anderen Worten, Sie können das Heil, Sie können die Seligkeit, Sie können das ewige Leben nicht erlangen, denn Sie haben es noch nicht. Sie haben keine unsterbliche Seele, die nach dem Tode weiterleben würde, wenn man stirbt. Sie leben tot Sie leben heute und wenn sie sterben, liegen sie tot im Grab, warten auf die Auferstehung zu einem ewigen Leben, wenn sie an Christ waren, als sie gestorben sind. Sie können nur dieses ewige Leben durch Christus erlangen. Nicht durch irgendeine andere Religion, irgendeine andere Religionspersönlichkeit oder Figur. Sie müssen aber Christus gehorsam sein. Es heißt ja, dass sie den Glaubensgehorsam in ihrem Leben entwickeln müssen. Der theoretische Glaube alleine langt nicht. Sie glauben zunächst einmal an Christus, aber wenn sie dann den Heiligen Geist erlangen, dann wird der Glaube Jesu Christi in ihnen wohnen. Und alleine durch diesen Glauben Jesu Christi werden sie die Gerechtigkeit erlangen, die sie haben müssen, die vor Gott gilt. Und dieser Glaubensgehorsam ist auch ein Prozess, wie Reue ein Prozess ist, wie die Vervollkommnung in diesem Leben ein Prozess ist. Und so lesen wir hier: durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte, das gelobte Land, und er zog aus, und er wusste nicht, wo er hinkäme. Ich glaube, wir wissen heute mehr im geistlichen Sinne, als was damals Abraham im physischen Sinne wusste. Wir wissen, wo wir hinkommen. Wir werden ins Reich Gottes eingehen, als Gottwesen. Wir werden unter Christus herrschen, im Reich Gottes, als Teil der Familie Gottes, über die Menschen, zunächst einmal. Und dann über alles, was es gibt. Unter Gott, dem Vater und Jesus Christus. Aber Abraham, der wusste noch nicht einmal, wo er hinziehen sollte. Er musste Gott folgen, aber er war willens, Gott zu folgen. Und wir wissen heute in diesem Leben auch manchmal nicht, wo unser Weg hingehen soll. Aber wir müssen das Vertrauen, den Glauben haben, dass Gott uns führt, und wir müssen dieser Führung folgen. Und so lesen wir in Vers 9. Und durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden. Und wir leben heute auch als Fremdlinge in dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir leben in dieser Welt, aber als Fremdlinge, als Pilger. Wir haben uns den weltlichen Gelüsten entsagt. Und sie lebten oder erlebte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Zelt, das bedeutet so viel auch wie Hütte, deswegen auch das Laubhüttenfest in gewisser Weise. Etwas Vorübergehendes. Und auch wenn wir das Laubhüttenfest halten, wenn wir dann in Hotels wohnen, in vorübergehenden Wohnstätten, das erinnert uns daran, dass wir in diesem Leben Fremdlinge sind, Pilger sind, die diese Welt durchziehen, sagen wir einmal, aber nicht hier einen festen Wohnsitz haben, wie wir gleich sehen werden. Alles dies wird durch das Laubhüttenfest mit symbolisiert. Vers 10. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, das himmlische Jerusalem, das auf diese Erde kommen wird, oder vielmehr auf die Erde kommen wird, aber zu einem Zeitpunkt, wenn diese Erde, diese physische Erde, in eine geistige Erde verwandelt worden sein wird. Und unsere Broschüre über Engel, Dämonen und die geistige Welt, die erklärt das auch sehr eingehend, falls Sie die noch nicht gelesen haben sollten. Er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte, aber auch sie wuchs im Glauben. Zunächst einmal hatte sie gelacht, als sie hörte, dass sie ein Kind haben würde. Aber dann wuchs sie im Glauben und hielt dann den für treu, der, wie er sagte, nach einem Jahr würde sie ein Kind haben. Und sie hat das dann auch geglaubt. Und darum sind auch von dem einen, Vers 12, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Schauen Sie, wer sind diese Nachfahren von Abraham heute, diese physischen Nachfahren? Die müssen ja existieren. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, wo die heute sind. Aber Gottes Kirche weiß es, und Gottes Kirche sagt es ihnen und hat es ihnen schon mehrfach gesagt. Und es liegt jetzt an ihnen, es zu glauben oder nicht. Diese sind alle gestorben, Vers 13, im Glauben, und haben das Verheißene nicht erlangt. Nein, sie haben sogar im physischen Sinne das Verheißen noch nicht einmal erlangt. Sie haben noch nicht einmal das gelobte Land in Besitz genommen in physischer Hinsicht. Aber noch weit mehr geht es hier um die geistlichen Versprechen. Die haben sie auch noch nicht erlangt. Aber sie werden sie erlangen im Zeitpunkt der Auferstehung. Alle sind gestorben. Die sind alle zurzeit tot in ihren Gräbern. Die sind nicht irgendwo jetzt im Himmel. Sie warten auf die Auferstehung von den Toten. Und sie werden Geistwesen und Gottwesen in Gottes Familie sein, wenn Christus zurückkommt. Abraham, Isaak, Jakob und all die anderen Gerechten, die den Heiligen Geist hatten. Aber sie haben sie von Ferne gesehen. In ihren Augen, in ihrem Sinne. Und sie haben sie begrüßt. Und sie haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Das müssen wir begreifen. Wie sie Gäste und Fremdlinge auf Erden waren, nicht nur im gelobten Land, auf Erden, so sind auch wir heute Gäste und Fremdlinge auf Erden. Das bedeutet, dass wir auch auf etwas warten, was noch kommen wird. Vers 14. Wenn sie aber solches sagen, dann geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Ein Vaterland. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, dann hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Nicht, dass sie in den Himmel eingehen, wenn sie sterben, aber es ist eine Stadt, die im Himmel erbaut ist, die auf die Erde kommen wird, das himmlische Jerusalem. Unsere Namen sind geschrieben im Buch des Lebens, das im Himmel aufbewahrt ist. Unsere Bürgerschaft sozusagen ist im Himmel verzeichnet. Und so lesen wir, darum schämt sich Gott ihrer nicht, Gott zu heißen, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Schauen Sie, Christus wird kommen, um uns diese Herrlichkeit zu geben, wenn er kommen wird, auch vom Himmel, um uns unseren Lohn zu geben. Es heißt hier in Vers 16, sie sehnen sich nach einem besseren Vaterland. Sie sehnen sich nach dem Reich Gottes, das auf dieser Erde errichtet werden wird. Aber die Lutherbibel 1912, die übersetzt, nun aber begehren sie eines besseren Vaterlandes. Und das ist genau auch hiermit gemeint. Sie haben die richtige Begierde für das Reich Gottes, von der ich eben sprach, dieser Begierde, dieser Lust, die sie auch haben müssen. Haben sie diese Lust für das Reich Gottes? Für die Tatsache, dass Gott eine Familie ist, dass er seine Familie erweitert, dass sie als ein gezeugtes Mitglied der Familie heute auf die Tatsache warten, dass sie ein wiedergeborenes Mitglied in der Familie Gottes sein werden, wenn Christus zurückkommt. Und dass sie dann über andere herrschen werden, aber im positiven Sinne. Herrschen in dem Sinne, sie werden den anderen Menschen helfen. Auch das werden wir während des Laubhüttenfestes besprechen, am letzten großen Tag. Sie werden die Gelegenheit haben, anderen zu helfen, auch ihr Potenzial zu verwirklichen, was heute in den meisten Fällen nicht möglich ist, weil die meisten Menschen heute noch nicht dazu berufen sind. Aber sie werden es. Sie werden es sein in der Zukunft. Und sie können mithelfen. Haben Sie dieses Verlangen, diese Begierde, diesen Wunsch, diese Lust? Oder ist das Ihnen alles so mehr oder weniger gleichgültig? Schauen Sie, unsere Begierde, die kann gut sein und die kann schlecht sein. Sie ist schlecht, wenn sie sich auf Schlechtes und Verbotenes richtet oder mit schlechten und verbotenen Motiven motiviert, diese Dinge tut. Aber sie ist gut, wenn sie das Gute will, wenn sie das Gute annimmt und wenn sie das Gute anwendet. Und zum heutigen Abschluss der Predigt möchte ich kurz aus einem Kommentar von Rienecker zitieren, der nebenbei gesagt Begierde und Lust gleichsetzt. Und das ist auch richtig so. Manchmal heißt es Begierde, manchmal heißt es Lust. Beides ist damit gemeint. Und er schreibt dann Folgendes. Lust ist die innere Bereitschaft zu oder das Wohlgefallen an etwas und kann sich steigern bis zur alle Schranken durchbrechenden Begierde, die nach Befriedigung schreit. Lust ist zunächst weder gut noch böse. Sie wird aber gut oder böse, je nachdem, worauf sie sich richtet. Die Lust des Menschen gefällt Gott, wenn sie sich auf das Gute richtet. Verderblich ist die auf das Böse gerichtete Lust, die Schaden tut. Und damit ist eigentlich vieles gesagt. Die Liebe Gottes tut dem Nächsten nichts Böses. Somit ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes, die Erfüllung des Gesetzes in dem Sinne, dass man das Gesetz erfüllt, indem dass man dem Nächsten nichts Böses tut. Die menschliche, fleischliche, satanisch inspirierte Begierde ist darauf aus anderen ist darauf aus, anderen Böses zu tun, sich selbst Böses zu tun. Die falsche Begierde ist egoistisch. Sie schadet sich selbst und natürlich anderen. Die göttliche Begierde will das Gute und Positive. Sie erzeugt eine innige Beziehung zu Gott und möchte eine wahrhaft liebevolle Beziehung zum Nächsten. Das sind meine abschließenden Bemerkungen. Die Frage an Sie ist jetzt folgende: Welche Begierde herrscht in Ihrem Leben? Die Frage müssen Sie sich selbst beantworten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Robert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Musik.